Deutschlandfunk, 7.34 Uhr, die Verkehrslage.
Um 7.35 Uhr unser Länderblick. Seit rund einem Monat ist sie nun im Amt, die erste rot-rote Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern. Und eine der ersten Amtshandlungen der SPD-PDS-Koalition war die Neuregelung der Stasi-Überprüfung für Landtagsabgeordnete. Seitdem ist in Mecklenburg-Vorpommern die Kontrolle auf eine eventuelle Stasi-Vergangenheit freiwillig und nicht mehr Pflicht. Doch die Neuregelung ist alles andere als unumstritten. Die Opposition und unzufriedene Sozialdemokraten üben Kritik. Und jetzt hat sich auch Joachim Gauck in die Diskussion eingeschaltet. Jacqueline Beusen berichtet.
Es gibt diese Entwicklung als deutschen Normalfall Gott sei Dank nicht, aber als ostdeutschen Spezialfall. Und es ist eine Versuchung für Teile der Sozialdemokratie, sich einzurichten in diesem Spezialfall als Normalität.
Joachim Gaucks Urteil über die ersten Beschlüsse der Koalition in Mecklenburg-Vorpommern fällt deutlich aus. Der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit macht keinen Hehl daraus, dass er die von der rot-roten Landesregierung beschlossene Neuregelung der Überprüfung von Landesbediensteten und Abgeordneten durch seine Behörde kategorisch ablehnt. Die auf Initiative von SPD und PDS künftig auf freiwilliger Basis praktizierte Recherche in den Stasi-Akten gehorche allein dem Zufallsprinzip, im Gegensatz zu den bisherigen Verfahren der geregelten, auf Antrag der Landtagsfraktionen obligatorischen Überprüfung aller Abgeordneten.
Und deshalb finde ich diese Regelung so problematisch, die ein geregeltes Überprüfungsverfahren, das von allen Parteien verabredet worden war, außer der PDS, im Grunde für obsolet erklärt. Und ich frage mich, ob das die Zeichen sind, von denen die PDS-Führung immer spricht, wenn sie etwa im Gespräch mit Richard von Weizsäcker behauptet, sie sei nun wirklich total auf dem Boden des Rechtsstaates angekommen.
Gauck beklagt eine Tendenzwende in Bezug auf den Umgang mit der Geschichte der DDR. Zudem wies er die vom parlamentarischen Geschäftsführer der Mecklenburg-Vorpommerschen PDS-Landtagsfraktion geübte Kritik an seiner Behörde zurück. Der PDS-Abgeordnete Arnold Schönenburg hatte den Verfechtern der Regelüberprüfung ein so wörtlich hinterwäldlerisches, berserkerhaftes Verfassungsverständnis unterstellt. Grund genug für Joachim Gauck, von einer neuen Schamlosigkeit zu sprechen.
Es ist die Schamlosigkeit derer, die auf der einen Seite den Herrn Mielke niemals gefragt haben, welche Kosten er wohl verursacht hat in einer ziemlich desolaten Volkswirtschaft. Und wie es möglich war, dass ein Ausbeutungs- und Unterdrückungsregime einen derart kostenträchtigen Apparat zustande gebracht hat. Und dieselben Personen, die durch die Partei, die Herr Mielke hat gewähren lassen, ihre politischen Karrieren gemacht haben, stellen sich nun in der Demokratie hin und fragen nach den Kosten, die in diesem Land entstehen, weil demokratische Parteien fraktionsübergreifend eine offensive Aufarbeitung beschlossen haben. Ich finde es wirklich skandalös, eine solche Haltung.
Aus Mecklenburg-Vorpommern, der Länderblick von Jacqueline Beusen. Es ist 7.49 Uhr, 11 Minuten vor 8, Zeit für unser Podium. Laut Gesetz sind sie nicht anders gestellt als Wehr- oder Zivildienstleistende, die Entwicklungshelfer. Sie erhalten kein Gehalt, sondern ein Unterhaltsgeld und eine spätere Wiedereingliederungshilfe. Das ist oft viel weniger als gleichqualifizierte Experten bei anderen Organisationen bekommen. Trotzdem hat allein der bundeseigene Deutsche Entwicklungsdienst DED seit 1963 über 12.000 Entwicklungshelfer in etwa 50 Länder der sogenannten Dritten Welt geschickt. Sie sollen mit Partnern vor Ort vor allem eine eigenständige ländliche Entwicklung, Vermarktung, Handel und Kleingewerbe in den armen Ländern fördern. Das hört sich groß an, wie aber sieht der Alltag wirklich aus? Was ist überhaupt möglich? Uwe Pollmann hat einen DED-Entwicklungshelfer in Mosambik besucht.
Montagmorgen, 8 Uhr, in einem kleinen Büro in der nordmosambikanischen Stadt Nampula. Der Ventilator läuft auf Hochtouren, sonst würde hier die Luft kochen. Dirk Hegmanns empfängt seinen ersten Gast. Ein Fischhändler braucht einen Kredit zum Kauf zweier Kühltruhen. Seit über einem Jahr verwaltet Hegmanns einen Kleinkreditfonds. Das Angebot hat sich mittlerweile über die Provinz Nampula hinaus herumgesprochen. Vor der Tür warten 5 andere Gäste. Einige kommen von weit her. Der Fischhändler, ein einfacher Mann, reicht einen handgeschriebenen Antrag ein. Erklärt genau, warum er Hilfe benötigt. Hegmanns schaltet den Computer an, holt sich Daten über bereits vorhandene Kostenvoranschläge, rechnet mit dem Mann Ausgaben und Einnahmen durch, weist auf Fehler hin. Der Bittsteller wird mit einem Fragebogen verabschiedet und der Bitte, den Antrag nochmal zu überarbeiten.
Ganz am Anfang, wenn ein Projektantrag vorgelegt wird, wird natürlich überprüft, wo wohnen die Leute, in welchen Verhältnissen wohnen die Leute, wo soll das Projekt installiert werden, welche Konditionen liegen überhaupt vor, sind überhaupt schon irgendwelche Vorbereitungen getroffen worden, haben die Leute Garantien.
Erst wenn all diese Hürden genommen sind, erhält ein Kreditnehmer sein Geld. Hier 500 Mark für Nähmaschinen, dort 1500 für eine Getreidemühle. Rund 20 Kleinproduzenten hat der Soziologe Hegmanns mit zwei einheimischen Fachkräften bisher gefördert, von knapp 200 Antragstellern. Ein enormes Kontingent, wenn man die langwierigen Prüfungen bedenkt.
Dann, wenn ein Projekt anfängt und läuft, prüfen wir natürlich in regelmäßigen Abständen nach, ob das Geld richtig investiert wurde. Wir prüfen natürlich die Quittungen nach, wir prüfen nach, ob tatsächlich die Dinge gekauft wurden, die beantragt wurden.
Kein leichtes Unterfangen. Über ein Drittel der Arbeitszeit verbringt der 41-jährige DED-Helfer auf den Straßen in Nordmosambik, auf denen bei uns sicher nur Traktoren fahren würden.
Ja, das ist ziemlich anstrengend.
Ein Bäcker in einem Armenviertel hat vor kurzem einen Lehmbackofen in Betrieb genommen. Hegmanns hat den Ofen und einiges Zubehör mit 1000 Mark gefördert. Nun führt ihn der Kreditnehmer durch die Backstube, eine dunkle, karge Lehmhütte. Der DED-Helfer ist zufrieden. Die Brötchen verkaufen sich gut. In einigen Monaten könnte der Kredit zurückgezahlt sein. Das Geld geht dann an eine einheimische Partnerorganisation, die den Kreditfonds weiterführt. In 2 Jahren, so hofft Dirk Hegmanns, sind die einheimischen Partner eingearbeitet und können den revolvierenden Fonds selbst übernehmen. Doch bis dahin ist noch viel Vorsicht geboten. Nicht alle Kunden sind so verlässlich. 2 Kreditnehmer sind gar auf Nimmerwiedersehen verschwunden.
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die verlässlichsten Kunden Frauen sind. Und mit denen mache ich halt auch am liebsten Projekte. Männer ist immer so ein bisschen schwierig, weil deren Verdienst oft halt schon am Wochenende verkonsumiert wird. Frauen sind schon von ihrer Geschäftsmoral und auch von der Rückzahlungsmoral wesentlich verlässlicher.
Auf dem Rückweg nach Nampula, der vor der Dunkelheit, also vor 6 Uhr, beendet sein muss, bleibt Zeit darüber nachzudenken, warum eben manches hier schiefläuft und welchen Anteil der Norden daran hat.
Es wurden auch in den vergangenen Jahren ungeheure Summen hier ins Land reingepumpt, ohne dass man tatsächlich hinterher war, wie wird dieses Geld überhaupt verwendet. Also die Kontrolle war ziemlich lasch. Und besonders in den Anfangszeiten, also kurz nach dem Krieg, ist man hier ja reingegangen, hat einfach das Geld gegeben quasi und es den Leuten überlassen, wie sie es halt verwenden. Natürlich haben bestimmte Projektpläne und so weiter bestanden, aber faktisch ist halt sehr viel Geld verschwunden. Und damit haben wir auch heute noch zu kämpfen, dass also selbst Kredite werden quasi als Geschenke betrachtet und man muss den Leuten unheimlich auf die Füße treten, damit sie eben auch dieses Geld wieder zurückzahlen.
Eine Reportage aus Mosambik von Uwe Pollmann.
SWR 2. SWR 2 aktuell.
Es ist 12 Uhr, Mikrofon Albrecht Ziegler. Bundesverteidigungsminister Rudolf Scharping besucht zu Weihnachten die in Bosnien und Mazedonien stationierten deutschen Soldaten. Die Bundeswehrangehörigen in Bosnien sind im Rahmen der SFOR-Mission daran beteiligt, dass das Dayton-Abkommen eingehalten wird. Die Soldaten in Mazedonien wiederum sind erst seit letzter Woche dort stationiert für die NATO-Luftüberwachung des Kosovo. Um die deutsche Beteiligung an solchen Missionen hat es in der Vergangenheit heftige Diskussionen gegeben. Meine Kollegin Anke Lauschke hat Rudolf Scharping vor seinem Abflug gefragt, ob er der Ansicht ist, dass diese Einsätze in der Bevölkerung mittlerweile akzeptiert sind.
Ich denke schon, denn es hat sich ja gezeigt, dass es auch im deutschen Interesse liegt, wenn wir für friedliche Verhältnisse sorgen. Es ist beendet worden, was es vorher dort an Schrecklichkeiten gegeben hat. Scheußlichkeiten von Krieg, Mord, Vertreibung, Vergewaltigung, das Leid der Kinder. Das alles ist zu Ende, aber von Frieden selbst kann man noch nicht reden. Die Gewalt ist zu Ende. Und ich habe den Eindruck, dass in Deutschland die Bevölkerung sehr genau akzeptiert, dass wir dort etwas Gutes tun, auch bei der Rückkehr der Flüchtlinge helfen und dass das im Übrigen im Interesse einer großartigen Idee liegt, nämlich der europäischen Zivilisation, auf der Grundlage von gleicher Würde, gleichberechtigt und frei zusammenzuleben.
Von Frieden kann man noch nicht reden. Das Mandat der SFOR-Truppe ist zeitlich nicht begrenzt, aber es gibt immerhin Pläne, sie innerhalb der nächsten Monate zahlenmäßig zu reduzieren. Was halten Sie denn für möglich?
Ich halte das für möglich, aber nicht für sicher. Denn im Verlauf des Jahres 1999 wird es eine ganze Reihe von Entwicklungen geben, die auch Risiken beinhalten, jedenfalls in Bosnien-Herzegowina, vom Kosovo gar nicht zu reden. In Bosnien geht die Rückkehr der Flüchtlinge weiter. Im Land leben 1 Million vertriebene Menschen und die Bevölkerungsgruppen haben noch keinen wirklichen Willen, friedlich zusammenzuleben und ihre Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Das merkt man an einer schlecht organisierten Polizei, an der einen oder anderen Gewalttat, die es leider gibt. Und man merkt es vor allen Dingen daran, dass die Parteien und die politischen Gruppen nach den Ethnien, nach den Bevölkerungsgruppen organisiert sind und eher gegeneinander oder nebeneinander stehen, als miteinander zu arbeiten.
Wenn ohne militärische Präsenz Gewaltfreiheit in dieser Region noch nicht zu garantieren ist, was bedeutet das genau für die Rückkehrmöglichkeit der Flüchtlinge? Von den insgesamt 1,2 Millionen bosnischen Flüchtlingen sind erst 45.000 wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Gerade in Deutschland leben immer noch besonders viele. Worauf genau, Herr Scharping, müssen die sich einstellen? Was müssen die erwarten?
In Deutschland lebten zu Zeiten des Krieges etwa 350.000 bosnische Flüchtlinge. Jetzt sind es noch etwa 80.000. Ich meine, wir sollten mit der weiteren Rückkehr der Flüchtlinge einen Maßstab entwickeln, der von Vorsicht geprägt ist, nämlich durch die Rückkehr der Flüchtlinge die Probleme im Land nicht so zu vergrößern, dass der Friedensprozess am Ende ganz zusammenbricht und Gewalt wieder aufflackert. Das liegt im beiderseitigen Interesse und im Übrigen, die Bundeswehr tut ja sehr viel dafür. Nicht nur dadurch, dass sie Gewaltfreiheit mit anderen gemeinsam sichert. Man muss sich ja mal vorstellen, da sind russische und amerikanische, polnische und deutsche, tschechische oder slowakische Soldaten mit Dänen und anderen zusammen. Das wäre ja vor Jahren völlig undenkbar gewesen. Die Bundeswehr tut noch etwas mehr. Sie betreibt Projekte, die Straßen wiederherstellen, Brücken wieder aufbauen, Häuser wieder bewohnbar machen und damit eine ganz entscheidende Voraussetzung dafür schaffen, dass Menschen wieder zusammenleben können.
Sie, Herr Scharping, reisen zu Weihnachten jetzt auch nach Mazedonien. Dort beteiligen sich auch Bundeswehrsoldaten an der Luftüberwachung der NATO. Von dort hört man nichts Gutes. Es habe wieder neue Kämpfe gegeben, gewarnt wird vor einem neuen Kriegsausbruch. Wie schätzen Sie die Lage ein?
Die Lage im Kosovo ist außerordentlich gefährlich und risikoreich. Die beiden am Konflikt beteiligten Seiten, also die serbische Seite ebenso wie die albanisch-kosovische Seite, das ist von großer Gewaltbereitschaft geprägt. Und leider bricht das immer wieder aus. Deswegen sehe ich ein großes Risiko, wenn es nicht gelingt, in sehr kurzer, überschaubarer Zeit wenigstens Ansätze für eine friedliche Lösung zu finden. Mit jedem Tag, der vergeht, steigt das Risiko für die etwa 2000 unbewaffneten zivilen Beobachter der OSZE, die ja auch aus allen europäischen Staaten kommen und die helfen sollen, dass der Waffenstillstand eingehalten wird. Und ob das gelingt, das ist eine leider offene Frage. Man engagiert sich dafür. Die Menschen, die dort eingesetzt werden, gehen ein großes Risiko ein. Deshalb beteiligt sich die Bundeswehr auch daran, für den Notfall wenigstens sicherzustellen, dass die unbewaffneten Beobachter aus dem Kosovo wieder herausgeholt werden können.
Das war SWR 2 aktuell. Am Mikrofon war Albrecht Ziegler. Es ist 12.30 Uhr.
Zeitlupe.
Am Mikrofon ist Michael Altrichter. Die Zahlen schwanken, doch es gibt sie, Analphabeten in Deutschland. Mal ist von 3 Millionen die Rede, mal von 1 Million, mal von nur 100.000. Das hat etwas mit der unterschiedlichen Definition zu tun. Fast jeder Mensch in den Industrieländern kann heute seinen Namen schreiben, kennt einige Buchstaben. Wer also nur die Menschen zu den Analphabeten zählt, die ihren Personalausweis nicht unterschreiben können, kommt zu niedrigeren Zahlen. Fragt man, wie viele Menschen keine Zeitung lesen, keine Gebrauchsanweisung entschlüsseln können, ist man schnell bei Millionenzahlen. Renate Ferber-Husemann dazu.
Lesen und schreiben zu können gilt als selbstverständlich in Ländern mit langer Schulpflicht. Analphabetismus, das ist nach landläufiger Meinung ein Thema für Länder der Dritten Welt. 10.000 bis 15.000 Stunden Unterricht absolvieren die Kinder in Deutschland und doch können nach Schätzungen von Fachleuten mindestens 30.000 Schüler pro Jahrgang am Ende der Schulzeit nur rudimentär schreiben und lesen. Sie können keinen Brief verfassen und keinen Einkaufszettel, kein Formular ausfüllen und kein Buch lesen. Anne Harding, Lehrer einer großen Realschule in Bonn mit vielen sozialen Problemen und mit Kindern aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen und Milieus, sagt:
Eigentlich kann das überhaupt nicht passieren, denn wir haben eine Schulpflicht. Jedes Kind muss zur Schule gehen und wird notfalls zwangsweise vorgeführt. Von daher kann man davon ausgehen, dass alle Kinder in Deutschland 10 Jahre unterrichtet werden. Nur ist es eben die Frage, inwieweit sie gut oder schlecht unterrichtet werden oder ob sie sich dem Erziehungsauftrag der Schule entziehen, indem sie eben nicht teilnehmen im Unterricht.
Doch diese Kinder werden versetzt, wandern von Klasse zu Klasse, ohne wirklich zu verstehen, was im Deutsch- oder Mathematikunterricht verlangt wird. Ist das nur Gleichgültigkeit der Lehrer?
Wir haben in vielen Fällen auch ganz große soziale Probleme, wo wir versuchen, eher als Erziehende, als Bildungsmenschen, diesen Kindern gerecht zu werden. Wir sehen gewaltige häusliche Probleme und drücken in vielen Fällen schon mal Augen zu, wo wir genau wissen, wenn wir dieses Kind jetzt hier von dieser Schule werfen würden, dann würde es durch das soziale Netz ganz durchfallen. Um ihm überhaupt noch eine Chance zu geben, in der Hoffnung, dass es sich vielleicht später noch entwickelt, drückt man schon mal Augen zu. Das ist sicherlich richtig.
Wer nach all dem Frust einer erfolglosen Schulzeit als Erwachsener einen zweiten Anlauf wagt, steht meist unter starkem seelischen Druck. Da droht bei Enttarnung der Verlust des Arbeitsplatzes. Da schämen Eltern sich vor ihren Kindern, wenn diese in die Schule kommen und die Eltern nicht helfen können. Da wird jeder Restaurantbesuch zur Qual, weil man die Speisekarte nicht lesen kann. Irgendwann zieht die Ausrede Brille vergessen nicht mehr. Da steigt man ständig in den falschen Bus, weil der Fahrplan ein Buch mit 7 Siegeln ist. Da wird vor Behördengängen die rechte Hand verbunden, damit eine mitleidige Seele die Formulare ausfüllt. Viele Analphabeten verzichten auf Wohngeld und andere Sozialleistungen aus Angst vor dem Ämterbesuch. Andere geraten in demütigende Abhängigkeiten von den wenigen Menschen, die Bescheid wissen, oder leben ganz isoliert. Das Elend fängt, so Anne Harding, heutzutage oft in der Grundschule an.
Ich glaube, dass das, was eigentlich geleistet werden sollte in der Grundschule, die eben in Kulturtechniken gar nicht vermittelt werden können, weil es in erster Linie darum geht, dass man in der Grundschule Erziehungsarbeit leisten muss. Die Erziehungsarbeit, die von zu Hause aus nicht geleistet wird, die dann aber auch in der Grundschule hauptsächlich von sehr stark überalterten Kolleginnen und Kollegen geleistet werden muss. Ich erwähne hier in dem Zusammenhang dieses Beispiel, dass also quasi die Großeltern ihre eigenen Enkel erziehen. Das kann nicht funktionieren, weil auch die Lehrer von den Kindern oft nicht ernst genommen werden. Sie sind unfähig, sich zu konzentrieren auf die wesentlichen Dinge. Man merkt das auch daran, dass in der weiterführenden Schule im Anschluss an die Grundschule es einer langen Zeit bedarf, um den Kindern eben gerade diese Grundkenntnisse zu vermitteln. Das aber erst dann geht, wenn man entsprechende Erziehungsarbeit geleistet hat.
Das Problem ist, so ist in vielen Studien zu lesen, dass die Kinder nur für den Moment lernen, ohne das oberflächlich Aufgeschnappte über längere Zeit behalten zu können. Die Eltern neigen dazu, den Lehrern die Schuld an dieser Misere zuzuschieben. Die Lehrer wiederum verweisen auf Elternhäuser, in denen es an Fürsorge und Kontrolle fehlt.
Was sich allerdings verändert hat und dramatisch verändert hat, sind die Grundbedingungen, unter denen heutzutage unterrichtet wird. Man muss in diesem Zusammenhang sicherlich total veränderte Familienstrukturen erwähnen. Wir haben sehr viele Alleinerziehende. Total veränderte Lebensgewohnheiten, sowohl in der Ernährung, in der Freizeit, auch bei dem Wohnen, völlig andere gesellschaftliche Strukturen. Unsere ganze Gesellschaft ist sehr, sehr schnelllebig, sehr einfach, sehr bequem geworden. Es gibt nicht mehr die Bereitschaft, sich zu quälen, Dinge auszuhalten, etwas durchzuhalten. Und alle diese Unfähigkeiten fördern geradezu bei den ganz Kleinen schon, auch bei den größeren Kindern, starke Frustrationen, Vereinsamung, Aggression, mangelnde soziale Kompetenz.
Die Kultusministerkonferenz räumt ein, dass knapp 9% der Schüler nach Beendigung der Schulpflicht keinen Hauptschulabschluss haben. Fachleute schätzen, dass mindestens die Hälfte dieser Kinder zu den Analphabeten zu zählen ist, beziehungsweise im Laufe der Jahre zu Analphabeten wird. Seit Jahren klagt die Wirtschaft, vom Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern berät, über Bewerber für Ausbildungsplätze, die kaum lesen, schreiben und rechnen können. Mit staunenswertem Selbstbewusstsein angesichts der alltäglichen Misere an den Schulen mit zu großen Klassen, ausgebrannten Lehrern, Lärm und Aggressionen in den Klassenzimmern stellte die Kultusministerkonferenz dagegen vor einem Jahr fest, ich zitiere: Die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen haben sich mit einem Bündel geeigneter Maßnahmen diesen neuen Herausforderungen gestellt. Zitat Ende. Wer trotz dieses Bündels an neuen Maßnahmen an der Schule gescheitert ist und deshalb in einem Teufelskreis von Angst, Demütigungen, Versagen im Beruf und privater Isoliertheit lebt, hat dennoch eine zweite Chance. Überall im Bundesgebiet gibt es Alphabetisierungskurse für Jugendliche und Erwachsene.
Von Analphabeten in Deutschland berichtete Renate Färber-Husemann.
Sie hören die Information am Morgen im Deutschlandfunk, es wird 7.18 Uhr. Wie halten Sie es mit der doppelten Staatsbürgerschaft? Diese Frage stellen die Unionsparteien den Bundesbürgern in diesem Monat. Ab dem 24. sammeln die Christdemokraten und die Christsozialen Unterschriften gegen die von der Bundesregierung geplante Einführung einer doppelten Staatsbürgerschaft. Ausländer, die 8 Jahre lang rechtmäßig in Deutschland leben, unterhaltsfähig sind und sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, sollen Deutsche werden können, ohne dabei den alten Pass zu verlieren. Das plant die Regierung. Besonders umstritten ist, ab wann Kinder eingebürgert werden können und ob sie dann 2 Pässe haben sollen. Am Telefon ist Roland Koch, hessischer CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzender. Guten Morgen.
Guten Morgen, Hermann.
Herr Koch, mehrere hunderttausend Menschen haben hierzulande 2 Pässe. Muss man denen jetzt einen wegnehmen?
Nein, wir haben immer gesagt, dass Ausländerrecht nicht ein Recht mit dem Schwert sein kann, das alle Probleme gleichermaßen löst. Wer aus dem Iran hierher gekommen ist und der Iran entlässt einen Bürger nicht aus dieser Staatsbürgerschaft, der muss deshalb nicht dauerhaft vor den Türen der deutschen Staatsbürgerschaft stehen. Wenn aber jemand wie die meisten, über die wir sprechen, aus der Türkei kommt, sich vollständig in die soziale Wirklichkeit der Bundesrepublik Deutschland integriert hat, dann können wir von ihm erwarten, dass er, nachdem wir internationale Abkommen mit der Türkei geschlossen haben, die seine Rechte in der Türkei sichern, auch wenn er die Staatsbürgerschaft aufgibt, dass er dann ein eindeutiges Bekenntnis zu seiner neuen Heimat ablegt und deshalb sagt, ich gebe die eine Staatsbürgerschaft auf und nehme die deutsche Staatsbürgerschaft an. Das ist ein Willensakt, der ist möglich und zumutbar und deshalb sollte er die Regel sein.
Schafft diese Ungleichbehandlung Integration?
Das ist keine Ungleichbehandlung, weil die Regel eindeutig die sein soll, dass es nur eine Staatsbürgerschaft gibt.
Aber es gibt
und
Ausnahmen.
Und es davon nur eine Ausnahme gibt, wie wir Gott sei Dank im deutschen Recht für fast jede Regel eine Ausnahme haben, unter Billigkeitsgesichtspunkten zumutbare Regelungen zu treffen. Aber für die Bürger, die aus einer anderen Staatsbürgerschaft entlassen werden können, ohne dabei Rechte zu verlieren, die dauerhaft in Deutschland leben wollen, ist es zumutbar, sich dauerhaft zu einer Loyalität zu bekennen. Diese Loyalität soll zur deutschen Situation und damit auch zur deutschen Staatsbürgerschaft führen.
Die Doppelstaatsangehörigkeit würde die Sicherheitslage in Deutschland mehr gefährden als die Terroraktionen der Rote Armee-Fraktion in den 70er und 80er Jahren, meint der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber. Sehen Sie das auch so?
Nun, ich weiß nicht, ob uns solche Vergleiche in der Diskussion sehr viel weiterführen, aber ich sage ganz klar, natürlich gibt es auch Sicherheitsfragen, die dabei eine Rolle spielen. Wir haben in Deutschland die Verurteilung oder den Prozess gegen Herrn Öcalan deshalb vermieden, weil die Bundesregierung zu große Angst vor dem Druck von 11.000 Aktivisten der PKK in Deutschland haben. Das sind nicht alles Straftäter, aber es sind alles Menschen, die von unserem Verfassungsschutz beobachtet werden, weil die Sorge besteht, dass sie im Zweifel illoyal zu diesem Staat und loyal zu einer anderen ethnischen Gruppe sind. Das kann nicht eine Voraussetzung sein, um deutscher Staatsbürger zu werden. Heute können wir diese 11.000, wenn sie auf die Straße gehen, ausweisen. Das will ich auch. Wenn Sie deutsche Staatsbürger werden, können Sie ja das nicht mehr. Und deshalb müssen wir es prüfen, bevor Sie deutsche Staatsbürger werden.
Ja, wie wollen Sie das prüfen? Sie können doch keine Gesinnungsprüfung
veranstalten. Selbstverständlich ist ja auch im heutigen Ausländerrecht eine Erkenntnis der Verfassungsschutzbehörden über mögliche verfassungsfeindliche Aktivitäten eine Voraussetzung, die deutsche Staatsbürgerschaft nicht zu erlangen. Wir haben heute keinen Automatismus, dass man die deutsche Staatsbürgerschaft ersitzen kann, sondern wir haben die Situation, dass die deutsche Staatsbürgerschaft von den Behörden nach Prüfung vergeben wird. Das wird im Regelfall selbstverständlich bei jemandem, der lange in Deutschland lebt, der Fall sein. Aber wir haben die Möglichkeit, es auch zu verwehren. Und diese Möglichkeit wird im neuen Staatsbürgerschaftsrecht nach meiner festen Überzeugung auch eine Rolle spielen müssen. Und sie kann nicht dadurch unterlaufen werden, dass die Kinder solcher Menschen, denen wir die deutsche Staatsbürgerschaft nicht geben würden, aus Gründen, die dem deutschen Interesse entsprechen, automatisch Deutsche werden und damit auch die Eltern dauerhaft in Deutschland ein Bleiberecht haben. Dieser Automatismus widerspricht den Interessen dieses Landes und würde übrigens auch in keinem anderen Land so akzeptiert.
Die Antikampagne wird eine engagierte christliche Klientel noch weiter von den C-Parteien entfremden, schrieb gestern die Süddeutsche Zeitung. Wird die CDU jetzt zum Magnet für Rechtsextremisten?
Das bin ich ganz sicher, dass wir es nicht werden. Nur, wir müssen aufhören, ein Thema, das eine große Zahl von Menschen in diesem Land interessiert, als demokratische politische Parteien zu tabuisieren. Rot-Grün empfiehlt uns, bloß nicht über doppelte Staatsbürgerschaft reden, aber schafft eine Gesetzgebung, die irreversibel eine Veränderung der Situation in Deutschland herbeiführt. Das geht nicht. Wir sind in der Situation, dass Rot-Grün ein wichtiges Gesetz verabschieden will und wir werden darüber eine demokratische Debatte führen. Und in dieser Debatte wäre es fatal, wenn die Meinungen, die nach allem, was wir in den Umfragen wissen, 60, 70 oder 80% der Deutschen teilen, dass die doppelte Staatsbürgerschaft ein gefährlicher Weg ist, von keiner demokratischen Partei offen vertreten wird. Damit treibt man die Menschen ja geradezu in die Arme rechtsradikaler Parteien. Parteien dürfen nicht so arrogant sein, zu glauben, sie könnten ein Thema tabuisieren und dann ist das Volk zufrieden. Wenn die Parteien nicht das tun, was auch die Bevölkerung in ihrer Meinung widerspiegelt, dann werden die Bürger sich neue Parteien suchen und das will die CDU vermeiden.
Herr Koch, Ihr Parteivorsitzender Wolfgang Schäuble scheint aber doch die Gefahr ernst zu nehmen, dass da möglicherweise auch die falschen Stimmen zusammenkommen. Er verweist darauf, der Aufruf müsse unmissverständlich in jede Richtung sein.
Ja, da hat er ja natürlich auch recht. Selbstverständlich müssen wir uns immer vor falschen Freunden schützen. Würde mir wünschen, dass die linke Seite sich immer vor falschen Freunden geschützt hätte.
Aber mobilisieren Sie nicht.
Mit der BDS nicht zusammen.
Mobilisieren Sie nicht die falschen Freunde jetzt.
Wir können nicht, ich sage das noch einmal, ein Thema, das eine große Zahl von Menschen in diesem Lande interessiert und zu dem sie eine Meinung haben, aus dem politischen Meinungskampf heraushalten, wenn eine der politischen Gruppen eine grundlegende Veränderung herbeiführen will. Dann ist demokratische Kultur aufgerufen, das im Streit zu entscheiden. Es ist uns ein sehr wichtiges Thema. Wir halten die Einführung für der doppelten Staatsbürgerschaft für in einer sehr gefährlichen Weise falsch. Und deshalb müssen wir es auch sagen. Und das ist die einzige Chance dafür, zu sorgen, dass eine solch kritische Debatte unter demokratischen Parteien stattfindet und nicht unter einer Tabuzone der demokratischen Parteien radikale Gruppen ihre Chance sehen können.
Roland Koch, der hessische CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzende in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk. Vielen Dank und auf Wiederhören. 7.29 Uhr, gleich eine Minute vor halb acht.
Vor ihrer Frankfurter Niederlassung, die ganz passend gegenüber der Europäischen Zentralbank liegt, begrüßt die Dresdner Bank den Euro mit Böllerschüssen. Und ganz europäisch gab sich die Frankfurter Niederlassung typisch österreichisch. Da durfte dann das Johann Strauss Ensemble nicht fehlen. Die Bank hat die Vorbereitungen gut abgeschlossen und kann sich über mangelndes Interesse selbst der Privatkundschaft nicht beklagen, erzählt Joachim Pullay, Leiter der Niederlassung Frankfurt.
Am Samstagmorgen um 9.12 Uhr war die erste Zahlung im Euro schon auf dem Bildschirm nachzuvollziehen. Der hat im Kaufhaus einen Pullover gekauft und hat mit seiner Kreditkarte, mit seiner Eurokarte das direkt bezahlt. Und zwar in Euro, nicht mehr in D-Mark.
Deutschlandfunk.
Acht Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Die USA und Japan haben sich zufrieden über den Start der gemeinsamen europäischen Währung gezeigt. Die Meldungen im Einzelnen. US-Präsident Clinton hat die Einführung des Euro an den internationalen Devisenmärkten begrüßt. Er nannte die Schaffung der neuen Währung einen historischen Schritt auf dem Weg der europäischen Integration. Ein starkes und stabiles Europa mit offenen Märkten und kräftigem Wachstum sei gut für Amerika und die Welt. Auch der japanische Regierungschef Obuchi sprach von einem festen Start des Euro. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass die europäische Währung zur Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte beitragen werde. Der Euro hat seinen ersten Handelstag an der Aktienbörse in New York mit einem Kurs von 1,1829 Dollar geschlossen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 215. Man sagt, über Geld spricht man nicht.
Das gilt für das Geld, das man hat, also das Vermögen, und für das Geld, das man mit seiner Arbeit verdient, also das Einkommen. Aber über die Preise von Waren spricht man viel und auch darüber, was man für Dienstleistungen bezahlen muss. Wer Dienstleistungen jedoch anbietet, spricht nicht gerne darüber, wie viel Kunden er hat und wie viel er beispielsweise bei einem Hausbesuch für eine halbe Stunde Massage verlangt. Waren versucht man so billig wie möglich zu kaufen, aber bei Dienstleistungen denken viele, wenn etwas wenig kostet, ist das auch nicht viel wert. Ein Masseur, der Hausbesuche besonders billig angeboten hat und bereit war, dazu auch ziemlich weit zu fahren, hat mit seinem Angebot billiger Massagen nur bei 2 Studenten Erfolg gehabt. Er hat darüber mit Kollegen gesprochen und will seine Preise jetzt wieder erhöhen. Vielleicht bekommt er dann Kunden, die denken, was viel kostet, ist auch viel wert, und für ihn ist es natürlich auch schöner, wenn er mehr Geld für eine Massage bekommt. Viele denken, dass ihr Gehalt zeigt, wie viel sie wert sind, und weil die meisten Angestellten denken, dass sie nicht so viel verdienen, wie sie tatsächlich wert sind, möchten sie niemandem sagen, wie viel sie verdienen. Wer wenig verdient, denkt manchmal, dass er gesellschaftlich an Anerkennung verliert, wenn man erfährt, wie wenig er verdient. Nur bei Beamten weiß man ungefähr, wie viel Gehalt sie bekommen, wenn man weiß, was sie machen, denn dann weiß man auch ungefähr, in welcher Besoldungsgruppe sie sind, und in den Besoldungstabellen steht, wie viel man in welcher Besoldungsgruppe je nach dem Alter verdient. Das ist gar kein Geheimnis. Auch wer viel verdient, spricht meist nicht gerne über sein Gehalt. Das hängt damit zusammen, dass er nicht von denen, die weniger verdienen, um sein Einkommen beneidet werden möchte. Bei einer großen Firma weiß der Pressesprecher nicht, was der Chef der Personalabteilung verdient, aber er sagt, er möchte das auch gar nicht wissen. Viele möchten aber wissen, was Kollegen verdienen, und kaufen sich Zeitschriften, in denen Gehaltstabellen stehen, weil sie denken, dass sie auf diese Art und Weise ihren eigenen Wert dann recht gut einschätzen können. Ein Masseur ist freiberuflich tätig, er arbeitet aber alleine, und weil seine Hände sein ganzes Kapital sind, kann er auch nicht bankrott machen, aber ein selbstständiger Geschäftsmann braucht Kapital, und wenn er zu viel Schulden hat, muss er Konkurs anmelden. Oft haftet seine Frau auch mit für die Schulden, und dann ist es oft so, dass sie von den finanziellen Schwierigkeiten gar nichts geahnt hat, denn viele Männer sprechen auch mit ihrer Frau nicht offen darüber, wie das Geschäft tatsächlich läuft, es sei denn, sie arbeitete im Geschäft mit. Vielleicht wäre es besser, wenn man offener übers Geld spräche. Wenn man aus dem Einkommen kein Geheimnis machte, könnte man besser darüber sprechen, wer zu viel verdient und wer zu wenig, und dann gäbe es vielleicht mehr soziale Gerechtigkeit. Und weil zu wenig übers Geld gesprochen wird und die Kinder oft nicht wissen, wie viel ihr Vater verdient, lernen manche nicht, wie man sich sein Geld einteilen muss, um damit auszukommen. Sie wissen oft nicht, wie viel sie tatsächlich für ihren Lebensunterhalt brauchen, wie viel sie von dem, was sie verdienen, ausgeben können, wie sie wollen, und deshalb auch nicht, was sie sich wirklich leisten können. Dann geben sie zu viel Geld aus, machen Schulden und kommen dann vielleicht zu jemandem, der als Schuldnerberater im Auftrag der Stadt oder der Kirche versucht, Leuten zu helfen, die sich zu viel Geld geliehen haben und nicht mehr wissen, wie sie das zurückzahlen können. Wenn man bei einem Einstellungsgespräch zum Schluss über das Gehalt spricht, bemüht sich sowohl der Personalchef als auch der Bewerber nicht als erster eine Zahl zu nennen, denn wer eine Zahl genannt hat, hat das Spiel verloren, weil dann der andere von dieser Zahl ausgehen und etwas weniger anbieten oder etwas mehr verlangen kann. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 215. Danke.